Ich glaube auch, dass bisher Tolstoi ja immer zweigeteilt wurde. Also einerseits in den Künstler, andererseits in den Denker. Und es gibt viele Leute, wahrscheinlich ist der prominenteste Thomas Mann, der gesagt hat, Tolstoi war ein hervorragender Künstler, aber ein miserabler Denker.
So Professor Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen, Co-Leiter eines Forschungsprojekts zu Lew Tolstoi als theologischem Denker und Kirchenkritiker.
Es gab allerdings auch schon sehr früh Einsprache gegen diese Zweiteilung Tolstois. Ich glaube, der berühmteste ist Romain Rolland, der darauf hingewiesen hat, dass man die Grundzüge von Tolstois Philosophie auch schon angelegt sehen kann in seinen allerersten Werken.
Schon der jugendliche Tagebuchverfasser und sich ausprobierende Schriftsteller verlangt unbedingt nach einer Antwort auf die menschliche Gewalt und auf die menschliche innere Unruhe. Die Antwort kann für ihn nur eine religiöse sein.
Ja, alles ist inhaltslos, alles ist trügerisch. Nur dieser unermessliche Himmel ist wahr.
Der religiöse Denker Tolstoi existiert in unterschiedlichen Gestalten. Nicht nur als Autor von Bekenntnisbüchern, wie zum Beispiel Meine Beichte, und als Verfasser von Volkserzählungen, Gleichnissen und Traktaten in den letzten 3 Jahrzehnten seines Lebens. Der religiöse Denker Tolstoi existiert auch in dem frühen Erzähler und Romancier, wie jene berühmte Wolkenszene aus Krieg und Frieden zeigt, in der Fürst André, der schwer verwundet auf dem Schlachtfeld liegt, erstmals des Himmels gewahr wird.
Wie still, wie ruhig, wie feierlich es dort ist, dachte Fürst André. Dort hat unser Fliehen, unser Kämpfen und Schreien keine Spur hinterlassen. Wie kommt es nur, dass ich früher diesen hohen Himmel nicht beachtet habe? Und wie glücklich bin ich, ihn endlich kennenzulernen. Ja, alles ist inhaltslos, alles ist trügerisch. Nur dieser unermessliche Himmel ist wahr.
Auch Tolstois umfangreichste Werke wie »Krieg und Frieden« oder »Anna Karenina«, hebt Ulrich Schmidt und mit ihm die neuere Forschung hervor, könnten als Beispiele für Tolstois religiöses Denken in wechselnden Tonlagen und auf sehr unterschiedlichem Niveau gesehen werden.
Sein religiöses Denken ist dabei stets von der eigenen biografischen Entwicklung abhängig und nicht selten ausdrücklich auf diese bezogen. Figuren wie Njechel Judow in der frühen Erzählung Luzern, Fürst Andrei und mehr noch Pierre Besuchow in Krieg und Frieden, sie alle sind ein alter Ego von Tolstoi. Jeder von ihnen stellt die Frage, wozu lebe ich, wozu begehre ich, wozu handle ich?
Und je dringlicher und bedrängender diese Frage für den Autor selbst wird, desto mehr verlangt es ihn danach, seine eigene Bildungsgeschichte zu Papier zu bringen. Desto mehr lässt er den Leser unmittelbar teilhaben am Hin und Her seines Glaubens und seiner Zweifel.
Aber auch an prägenden Erfahrungen, etwa dem Erlebnis des Massenelends und der Armenasyle in Moskau nach 1880 und an existenziellen Krisen, insbesondere jener ab 1878, die am Beginn eines verstärkt moralisch und religiös ausgerichteten Weltverhältnisses stehen.
Meine Frage, die Frage, die mich im 50. Lebensjahr zu Selbstmordgedanken brachte, war die allereinfachste Frage, die in der Seele eines jeden Menschen ruht, vom dümmsten Kind bis zum weisesten Greis. Die Frage, ohne die das Leben unmöglich ist, wie ich es tatsächlich an mir selbst erfuhr.
Schreibt er 1882 in »Meine Beichte«.
Die Frage besteht in Folgendem. Was wird das Ergebnis sein von dem, was ich heute tue, was ich morgen tun werde? Was wird das Ergebnis meines ganzen Lebens sein?
Doch bereits ein Vierteljahrhundert zuvor, mit 26 Jahren, notierte er im Tagebuch:
Gestern hat mich das Gespräch über das Göttliche und den Glauben auf einen großen, umfassenden Gedanken gebracht. Ich fühle mich fähig, mein Leben seiner Verwirklichung zu widmen. Dieser Gedanke ist die Gründung einer neuen Religion, die der Entwicklung der Menschheit entspricht. Eine Religion Christi, aber gesäubert von Glauben und Geheimniskrämerei. Eine praktische Religion, die keine zukünftige Seligkeit verspricht, sondern Seligkeit auf Erden gibt.
Mit diesen Sätzen vom 4. März 1855 ist nach Ulrich Schmids Einschätzung bereits das religiöse Programm umrissen, das den Lebensinhalt des späten Tolstoi bilden wird. Die Seligkeit auf Erden ist freilich keineswegs hedonistisch zu verstehen. In dem Traktat »Worin mein Glaube besteht« von 1884 leitet Tolstoi einen verkürzten Kanon von 5 Geboten aus den Evangelien ab.
Zürne nicht, lebe keusch, schwöre nicht, widersetze dich dem Bösen nicht mit Gewalt, liebe deine Feinde.
In der Tat stammt ja dieser zentrale Glaubenssatz, widerstehe dem Bösen nicht mit Gewalt, aus der Bergpredigt. Und man hat ja Tolstoi immer vorgeworfen, dass er die Religion reduziere auf ein rein moralisches Handlungsanweisungssystem. Das ist bis zu einem gewissen Grad sicher richtig. Also für Tolstoi war Religion eigentlich bis zu einem gewissen Grad eine Anweisung, wie man richtig leben solle und dass man eben dem anderen Gutes tun solle.
Eine Religion Christi, aber gesäubert von Glauben und Geheimniskrämerei, eine praktische Religion.
Eine praktische Religion ohne personalen Gott und ohne Gottes Sohnschaft. Die Weigerung, dies beides anzuerkennen, die von der orthodoxen Kirche abweichende Haltung zu Krieg und Todesstrafe, führten 1901 zur Exkommunikation des Gewaltgegners Lew Tolstoi, der auch ein Gegner von leerem Gepränge, äußerlichem Ritus, kirchlicher Machtverkrustung war.
Ulrich Schmid weist im Zusammenhang seiner Forschungsarbeit darauf hin, dass Dmitri Mereschkowski, seinerseits Verfasser religiös-philosophischer Prosawerke, Tolstoi als Calvinisten und protestantischen Asketen bezeichnet hat.
Ich glaube, diese zwei Elemente sind in der Tat so etwas wie eine verborgene protestantische Dimension bei Tolstoi. Einerseits die Askese und andererseits die Forderung, dass religiöse Wahrheiten immer auch vernunftkompatibel sein müssen.
Tolstoi, so Ulrich Schmid, sei mit seiner Bibel umgegangen, als handele es sich um ein Manuskript von eigener Hand. Das heißt, er habe handschriftlich Korrekturen hineingeschrieben.
Besonders bezeichnend scheint mir eine Korrektur, die er am berühmten Anfang des Johannesevangeliums angebracht hat. Dort heißt es ja, im Anfang war das Wort, also im Anfang war der Logos und das Wort ward Fleisch. Und Tolstoi sagt, das kann ich nicht verstehen. Hier sieht man in der Tat, dass für Tolstoi das höchste Wahrheitskriterium für religiöse Aussagen war, dass sie kompatibel mit Vernunftwahrheiten sein mussten. Und Tolstoi hat diesen für ihn unverständlichen zentralen theologischen Glaubenssatz, dass im Anfang das Wort war und das Wort Fleisch geworden sei, ersetzt durch folgenden Satz: Im Anfang war das Verständnis.
Hat man die Lehre Christi erst einmal verstanden, dann weiß man, dass die Welt, nicht jene Welt, die Gott dem Menschen zu seiner Freude geschenkt hat, sondern die Welt, die die Menschen zu ihrem eigenen Verderben eingerichtet haben, nur ein Traum ist. Der absurdeste, entsetzlichste Traum. Der Fieberwahn eines Verrückten, zu dem man, wenn man einmal aus ihm erwacht ist, nie wieder zurückkehrt.
Askese erscheint dann als einer der Wege, das Fieber zu dämpfen und dem Fieberwahn vielleicht zu entgehen. Ja, alles ist inhaltslos, alles ist trügerisch, nur dieser unermessliche Himmel ist wahr, hatte Fürst André gedacht, als er verletzt auf dem Schlachtfeld lag.
Doch das Unbehagen in der Kultur und das Empfinden der Absurdität führen bei Tolstoi nicht nur hin zur Natur und in die Askese, sondern auch wieder zur Gesellschaft.
Ich weiß jetzt, dass alle Menschen auf der ganzen Welt gleich sind und Brüder. Ich verstehe jetzt, dass es kein Heil für mich gibt, solange ich nicht erkenne, dass ich eins bin mit ausnahmslos allen Menschen dieser Welt. Daran glaube ich.
In seinem Traktat »Worin mein Glaube besteht« kritisiert Lew Tolstoi 1884, dass derjenige, der stolz auf Stand, Titel und Lebensverfeinerung bis hin zu Mode und Manieren sei, sich das Recht zuspreche, an dem, der unter ihm stehe, seinen Zorn auslassen zu dürfen. Und er nimmt sich selbst als junger Graf nicht aus.
Zu Tolstois religiös fundierter Gesellschaftsutopie gehört die Aufhebung der Distinktionen, der Individualitäten, die stets hervorstechen wollen.
Das war zum Beispiel auch ein Punkt, den die Bolschewiki als eine Art Seelenverwandtschaft zwischen ihrer eigenen Konzeption einer homogenen Gesellschaft und Tolstois Konzeption erkannt haben. Man hat in der Tat bei Tolstoi geglaubt zu erkennen, dass hier auch der Versuch einer Angleichung aller Menschen aneinander da ist, und das war ja die große, auch kommunistische Utopie.
So Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Geschichte Russlands in St. Gallen, vom Forschungsprojekt Tolstoi als theologischer Denker. Schmid betont, dass Tolstoi nicht nur glaubte, dass alle Standesunterschiede aufgehoben werden müssten, sondern auch, dass alle Religionen im Kern auf dasselbe hinaus wollen.
Dass der Islam im Wesentlichen dasselbe sage, dass das Christentum im Wesentlichen dasselbe sage und dass es einzig und allein die Institution der Kirchen und der Priester gewesen seien, die den wahren Kern aller Weltreligionen verfälscht haben und ihn für ihre eigenen Machtspiele missbraucht haben.
Die Unterschiede zwischen den Menschen, ihrem Weltverhältnis, den Religionen, ein oftmals aggressiv aufgebauschtes Oberflächengekräusel verschwinden, sofern, und das ist die Utopie des Lew Nikolajewitsch Tolstoi, sie alle miteinander im Guten leben, das heißt in Gott.
Lebe keusch. Im religiösen Weltbild des Lew Tolstoi wird die Sexualität dem Klauen- und Krallenleben der niederen Animalität zugerechnet. Zürne nicht, liebe deine Feinde. Die Gebote Tolstois, die für ihn den Geist des Evangeliums in Verhaltensanweisungen gießen, erscheinen ihm als das Gute, das, worin man leben muss, damit Gott sich zeigt, der unpersönlich gedachte Gott.
Für den russischen Religionsphilosophen Leo Schestow vertrat Tolstoi eine innerweltliche Religion, in der das moralisch Gute für Gott stehe, womit er gar nicht so weit entfernt sei von seinem Zeitgenossen Friedrich Nietzsche und dessen Formel »Gott ist tot«, wenn auch mit gänzlich anderen Konsequenzen.
Wenn man die späten Aufzeichnungen und seine lebensphilosophischen Anthologien durchblättert, sieht man immer, wie Tolstoi mit seinen schriftstellerischen Bemühungen um den Versuch einer Definition Gottes kreist. Und da kommen dann immer wieder Gleichungen wie etwa Gott ist das Gute, Gott ist das Leben, Gott ist die Wahrheit. Also Wahrheit war für Tolstoi nicht irgendein mathematischer Algorithmus, sondern es war so etwas wie ein Fluidum, könnte es wahrscheinlich gleichsetzen für ihn mit dem Göttlichen.
Ein Fluidum, das durch ein Leben in Armut, Keuschheit, Arbeitsamkeit und Gemeinschaft belebt werden kann. Auch Fotografien und Gemälde, die von Tolstoi angefertigt wurden, und oftmals ikonischen Charakter haben, vermitteln etwas davon. Der russische Maler Ilja Repin porträtierte ihn im Bauernkittel und hinter dem Pflug. Zahlreiche Fotos zeigen den bärtigen Alten als einen agrarisch-spirituellen Patriarchen.
Es ist derselbe Tolstoi, der mit 26 Jahren in sein Tagebuch notiert hatte, ihm sei der Gedanke der Gründung einer neuen Religion gekommen, die der Entwicklung der Menschheit entspricht.
Eine Religion Christi, aber gesäubert von Glauben und Geheimniskrämerei.
Tolstois Religiosität ist aber immer eng mit ethischen Überlegungen verbunden. So hat er zum Beispiel auch früh erkannt, was später in der Kritik der totalitären Systeme von großer Bedeutung sein würde. 1884 schreibt er in »Worin mein Glaube besteht« »Mord«, Verwüstung, Erniedrigung geschehen nur
dank jener hochkomplizierten Maschinerie von Staat und Gesellschaft, deren Aufgabe es ist, die Verantwortung für die begangenen Untaten so aufzuteilen, dass niemand spürt, wie widernatürlich diese Handlungen sind. Die einen schreiben die Gesetze, die anderen wenden sie an, Die Dritten drillen Menschen und bringen ihnen Disziplin bei. Doch sobald der Mensch sich geistig auch nur für eine Minute befreit von diesem Netz der weltlichen Ordnung, in dem er sich verfangen hat, begreift er, was ihm wirklich fremd ist.
In seinem Handexemplar der Bibel, wo es am Anfang des Johannesevangeliums heißt, im Anfang war das Wort, notiert er, im Anfang war das Verständnis.
Das heißt also, Religion kann nur dann entstehen, wenn der Mensch versteht, was seine Lage in der Welt ist, wenn er versteht, was Gott ist. Und Tolstoi glaubte fest daran, selbst verstanden zu haben, was die innerste theologische Wahrheit ist. Man sieht das auch an seinen allerletzten Aufzeichnungen, die er noch sterbend auf der Eisenbahnstation von Astapova seiner Tochter in die Feder diktiert hat. Dort hat er gesagt, eben, ich glaube, dass Gott etwas ist, was um mich herum ist, und ich selber fühle Gott in mir, und wenn ich sterbe, dann gehe ich in Gott ein.
Für Ulrich Schmid kommt hier zum Vorschein, dass Tolstois religiöses Denken auch von mystischen Traditionen beeinflusst wurde.
Ich glaube, diese Metaphysik, die sich hier äußert, hat durchaus auch etwas zu tun mit mystischen Vorgaben aus dem 13., 14. Jahrhundert. Meister Eckhart und Angelus Silesius sind jetzt natürlich zwei Denker aus zwei verschiedenen Jahrhunderten, aber durchaus Leute, die diese christliche Mystik auch betrieben haben. Diese beiden Denker können durchaus als eine Art Vorbilder für Tolstois Religionsverständnis gelten.
Lew Nikolajewitsch Tolstoi war ein radikaler Kritiker der staatlichen wie der kirchlichen Institutionen. Er vermochte Gott als personales Wesen und Jesus als Sohn Gottes nicht zu denken. Doch er konnte vom Glauben nicht lassen. Er war ein sinnlicher Asket und ein rationaler Denker. Weder sein religiöses Denken noch sein Werk oder sein Leben lassen sich in ein System fassen.
Die Menschen sind wie die Flüsse. Das Wasser ist immer gleich und immer dasselbe, aber jeder Fluss ist bald schmal, bald schnell, bald breit, bald langsam, bald rein, bald kalt, bald trübe, bald warm. So sind auch die Menschen. Jeder Mensch trägt in sich die Keime aller menschlichen Eigenschaften und offenbart zuweilen die einen, zuweilen die anderen, und wird zuweilen sich selbst nicht ähnlich, während er doch stets derselbe und er selbst bleibt.